Ein herzliches Willkommen zur 34. Episode von unserem Podcast Update Klima und Energie von Lukas Samlidis und Stefan Xenger. Wir freuen uns sehr, euch heute begrüßen zu dürfen. Das Thema heute ist die Energiepolitik in Niedersachsen. Es stehen Landtagswahlen in Niedersachsen an und wir haben heute einen sehr kompetenten Gast, mit dem wir darüber sprechen wollen, was in Niedersachsen getan werden muss, wie die Situation in Niedersachsen aussieht. Niedersachsen ist ja eines der großen Flächenländer in Deutschland. Aber, lieber Luca, erstmal herzliches Willkommen zu dir auch. Wie üblich wollen wir ganz kurz vorher einordnen, wie wir insgesamt dastehen, was sich in den letzten beiden Wochen seit unserem letzten Podcast getan hat. Und die weltpolitische Lage, die energiepolitische Lage, es ist ja turbulent wie ich mich kaum erinnere in meinem Leben vorher.
Und das soll auf jeden Fall schon was heißen. Ja, hallo in die Runde. Ich freue mich auch, dass wir jetzt wieder hier sind. Und wenn man etwas nicht sagen kann, dann ist es wohl, dass sich nichts tut. Ja, also nach der Pressekonferenz des Bundeswirtschaftsministers, in der jetzt klar gemacht worden ist, wir ziehen den Kohleausstieg quasi in Zusammenarbeit mit RWE auf 2030 vor, aber geben Lützerath quasi zum Abbaggern frei, hat sich ja gerade in der Klimabewegung und auch in den politischen Parteien, in den Verbänden richtig was getan. Ich habe heute ein ganzes Feuerwerk an Reaktionen dazu bekommen. Auf der einen Seite muss man es nüchtern natürlich erstmal positiv werten, dass da die Dinge sich entwickeln, das ist klar. Allerdings geht es ja hier, und das wird in unserem Podcast ja immer wieder deutlich, geht es nicht nur darum, irgendwie mehr zu tun als das, was vorher getan worden ist, sondern schlicht und ergreifend genug zu tun, um Paris einzuhalten. Und Studien zeigen ganz klar, die Kohle unter Lützerath, wenn wir sie verfeuern, sorgt dafür, dass wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, und das ist so nicht okay. Also da wird sich der Bundeswirtschaftsminister und da wird sich die ganze Koalition noch verantworten müssen. Ich bin gespannt, welche Dynamik das Ganze jetzt noch annimmt, gerade in dem Dorf, ehrlicherweise. Also das ist mir jetzt so ganz, ganz groß hängen geblieben. Ich weiß nicht, Stefan, hast du die Diskussion mitverfolgt?
Klar, die Pressemitteilung von Fridays for Future dazu, die sich ja auch auf wissenschaftliche Studien beziehen, die sagen, dass das eigentlich nicht nötig wäre, Lützerath abzubaggern, dass es klimapolitisch auch kontraproduktiv ist. Also das wird schon eine interessante Diskussion werden und vor allem muss man sehen, wie sich das längerfristig dann auch, weil jetzt im Moment ja ganz heftig, das habe ich noch nie erlebt, Kritik an den Grünen stattfindet, wie sich das auf das Verhältnis dann auch auf die Grünen, also das Verhältnis Klimabewegung Grünen, das ja eigentlich ein sehr enges ist, wie sich das dann auswirken wird. Ne?
Ja, genau. Und es gab ja auch einen Artikel, wo es hieß, ja, früher ist man mit den Grünen gemeinsam auf die Straße gegangen und jetzt ist es irgendwie so der große, große Kritikpunkt, ne, den man irgendwie äußert. Ich würde mich tatsächlich ein bisschen dagegen wehren. Mit den Grünen in der Form auf die Straße gegangen ist man selbst zu Oppositionszeiten nicht. Ne? Also das ist einfach viel zu heterogen gewesen, als dass man das so sagen könnte. Aber man merkt schon, wenn eine grüne Partei in Regierungsverantwortung ist, und vorher so getan hat, als wäre sie quasi der verlängerte Arm der Klimabewegung, dann, gestaltet sich das vielleicht schwieriger, als sich das manche Grüne vorher vorgestellt haben.
Und dann kommen dazu natürlich die anderen Themen, die natürlich jetzt in dieser ohnehin nicht einfachen Ampelkoalition da diskutiert werden. Eigentlich ja unfassbar, was gerade auch beschlossen wurde, nachdem die Gasumlage gekippt worden ist, hat ja jetzt die Bundesregierung sich geeinigt. Im Grunde, das muss man sich ja mal vor Augen führen, 200 Milliarden Subventionen für Gasverbrauch, das ist ja schon eigentlich unglaublich im Jahr 2022. Und ich glaube, da werden wir gleich auch nochmal mit unserem Gast drüber sprechen, was es jetzt konkret in einigen gerade Bereichen für Deutschland bedeutet. Aber auch das ist ja schon, hat eine neue Dimension. Auch das wiederum muss man sehen, wie sich das auch auf einzelne Parteien, die Diskussionslage auswirken wird. Ne? Also die Klimabewegung ist ja auch da nicht unbedingt am Jubeln.
Nee, also es wird ja, also aktuell steht ja vor allem diese Zahl im Raum, ja. Und dass es Entlastungen braucht, da sind wir uns ja vollkommen einig. Die Frage ist, wie kriegt man das jetzt hin, diese Entlastungen denen zukommen zu lassen, die es nötig haben, zum Ersten, zum Zweiten, nicht von der einen Krise in die nächste zu schlottern und das entsprechend mit Nachhaltigkeitskriterien zu machen. So, ich habe auch keine vollumfängliche Antwort darauf, allerdings bin ich auch kein Minister und nicht in der Regierung. Da erwarten wir natürlich aus guten Gründen jetzt konkrete Vorschläge. Und du hast es jetzt gerade 200 Milliarden für also Subventionen für den Gasverbrauch genannt. De facto ist es oder befürchte ich, dass es so etwas wird. Und glaubwürdig kann eine also eine Regierung, die sich Nachhaltigkeit und Klimaschutz auf die Fahne schreibt, so eine Entlastung nur dann machen, wenn sie Klimaschutzkriterien entspricht und uns nicht noch weiter vom Pariser Abkommen entfernt. Ich meine, es gibt genug Punkte, die wir nur sehr bedingt beeinflussen können, wie zum Beispiel die, ich nenne sie mal Lecks in den Pipelines Nord Stream 1 und 2, ja, die teilweise als das größte Methanereignis seit Jahrzehnten gehandelt werden, ja, eine Riesenbefeuerung der Klimakrise sind, die können wir schon aktuell irgendwie kaum beeinflussen und dann sollten wir das, was wir beeinflussen können, schon sehr bedacht tun.
Ja, in der Tat. Also das ist ja auch wieder, aber über den Krieg in der Ukraine, den russischen Angriffskrieg, wollen wir jetzt ja uns nicht vertiefen. Auf jeden Fall ist die Lage sehr, sehr turbulent, das können wir sehen. Wir hatten gleichzeitig letzte Woche eigentlich eine sehr erfreuliche Woche. Ich bin ja bekanntermaßen hauptberuflich in der Windbranche tätig, beim Weltwindverband, und wir hatten sozusagen unser Hauptjahrestreffen in Hamburg. Dort findet alle 2 Jahre die Weltleitmesse statt für Windenergie mit, ja, nach Aussagen des Messechefs waren da 30.000 Leute vor Ort. Endlich wieder nach 4 Jahren Corona-Pause. War eine sehr, sehr gute Stimmung, Aufbruchsstimmung. Auch da fand ich allerdings, also ich habe mir da die Rede von Bundesminister Habeck auch angehört, der dort auch gesprochen hat zur Eröffnung, wo ich in dem Moment so ein bisschen mich gefragt habe, was war jetzt eigentlich neu an der Stelle? Also wo war jetzt da an der Stelle ein Aufbruchssignal, während er dann ein paar Stunden später offenbar in Berlin angekündigt hat, dass er die Atomkraftwerksverlängerung möglicherweise doch etwas stärker angehen wird, als er das vorher gedacht hat. Aber damit kommen wir eigentlich auch schon zu unserem Gast, unsere Gästin. Ich freue mich sehr, dass wir heute Bärbel Heidebruch begrüßen können. Herzlich willkommen erstmal.
Danke.
Wir haben uns ja aus der Ferne zumindest gesehen letzte Woche auch in Hamburg. Ich würde dich auch gleich fragen nach deinem Eindruck von Hamburg, aber erstmal kurz dich vorzustellen. Wir haben dich heute eingeladen, weil du Präsidentin bist des Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen und, soweit ich weiß, Bremen gehört auch dazu, aber wegen Niedersachsen, weil ja am Sonntag die Landtagswahlen in Niedersachsen sind. Du bist auch Vizepräsidentin beim Bundesverband Windenergie und du bist bei der IHK Braunschweig Vizepräsidentin. Aber eigentlich bist du Unternehmerin im Bereich erneuerbare Energien und Windenergie. Das ist dein Ausgangspunkt, wie ich verstanden habe. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir selber sagen. Wie bist du dazu gekommen, in dem Bereich Windenergie unternehmerisch und dann auch auf Verbandsseite tätig zu werden?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Bärbel Heidebroek. Ich bin 53 Jahre alt, Mutter von 4 Söhnen, eigentlich von Haus aus Agraringenieurin. Also das war auch eigentlich so der ganze Beginn der Geschichte mit der Windenergie. Mein Mann hat einen landwirtschaftlichen Betrieb von seinen Eltern übernommen, einen reinen Ackerbaubetrieb. Den bewirtschaften wir gemeinsam, bewirtschaften wir auch heute noch gemeinsam, ein größerer Ackerbaubetrieb in der Magdeburger Börde. Und dann war so irgendwann die Frage, naja, zwei Agraringenieure auf einem Betrieb ist eigentlich ein bisschen viel und können wir nicht noch was anderes machen? Zu der gleichen Zeit hat das Landvolk bei uns hier im Dorf Windenergieanlagen gebaut und dann war so die Frage, das war 2001, dann war so die Frage, ja, wenn das Landvolk das kann, können wir das nicht vielleicht auch? Wäre das nicht was für uns? Und eigentlich war dann so unsere Idee, naja, vielleicht können wir mal ein, zwei Windenergieanlagen irgendwo bauen. Und tatsächlich war es dann so, dass unser erstes Projekt 13 Anlagen waren. Das war letztlich so, wir haben den Zuschlag damals bekommen, auch gegen andere Mitbewerber, letztlich weil wir Landwirte waren, weil die Landwirte eben gesagt haben, gut, die kennen wir, da wissen wir, wo der Hof ist, die können nicht weg, so ungefähr. Das war eigentlich so die Vertrauensbasis. Und das war dann eigentlich der Beginn der Windenergie in 2001. Damals waren es nur mein Mann und ich und eben die landwirtschaftlichen Mitarbeiter auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Mittlerweile haben wir ein Unternehmen mit knapp 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben auch einen kleinen Energieversorger Landstrom, der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas versorgt, machen von der Planung über den Bau, über den Betrieb von Windenergie und jetzt neuerdings auch Photovoltaikanlagen, eigentlich alles rund um Windenergie, Service, bauen Umspannwerke selber, betreiben Umspannwerke und machen das alles. Und ja, zur Verbandsarbeit. Ich musste heute Morgen tatsächlich erstmal nachgucken, wie lange ich eigentlich dabei bin. So lange ist es gar nicht. Ich bin 2016 angesprochen worden für die IHK-Vollversammlung Habe dann gesagt, ja gut, kann ich mir vorstellen, mache ich mit. Die Kinder waren dann schon nicht mehr ganz so klein, sodass ich gesagt habe, kann ich mir vorstellen. Also sie sind heute zwischen 12 und 18. Damals war das so, dass ich mir gesagt habe, kann ich mir vorstellen. Und über die IHK-Vollversammlung kam ich dann eigentlich in den AK Energiepolitik des BWE und habe dann auch relativ schnell für den Vorstand bzw. für das Präsidium kandidiert und bin jetzt seit 2 Jahren Vorsitzende des Landesverbandes Erneuerbare Energien in Niedersachsen. Also es sieht immer so ein bisschen so nach Ämterhäufung aus, aber es ist tatsächlich sehr häufig so, wenn man eben ein Amt hat, dann wird man auch sehr schnell für was anderes gefragt. Und seit ich jetzt Vizepräsidentin der IHK bin, habe ich auch festgestellt, es ist einfach eine unglaubliche Chance, auch unsere Themen, also die erneuerbaren Themen, in die IHK zu bringen. Ich merke, vorher ist eigentlich gar nicht über Erneuerbare gesprochen worden und plötzlich, seit ich im Präsidium bin, ist es eben Thema und man wird immer wieder angesprochen.
Und da ist es vielleicht ja sogar auch ganz gut, dass man aus verschiedenen Richtungen kommt, verschiedene Perspektiven vereint. Ne? Gerade die Industrie- und Handelskammer, also IHK, ist ja manchmal in manchen Städten noch verschrien, ne? Dass man sagt, naja, also irgendwie die Transformation verstanden haben die Kolleginnen und Kollegen vielleicht noch nicht, aber das ist von Stadt zu Stadt im Zweifelsfall unterschiedlich. Es ist doch, also ich persönlich finde es schön zu sehen, dass genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast, auch einen Effekt hat. Ne? Man spricht dann über erneuerbare Energien. Am Ende geht es ja eben um die Umsetzung, die mit den Industrie- und Handelskammern entsprechend halt auch gestaltet werden muss. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt von dem, was du alles schon auf deinem Zettel hast und woran du so den ganzen Tag arbeitest. Bin ich sehr froh, dass es Leute wie euch gibt. Und jetzt ist es ja so, dass ihr nicht unabhängig vom politischen Prozess arbeitet, sondern dass das ja immer eine ganz zentrale naja, eine ganz zentrale Richtschnur ist, an der man sich orientiert. Und jetzt sind am kommenden Sonntag Landtagswahlen in Niedersachsen, die ja gerade im energiepolitischen Bereich eine entscheidende, also einen entscheidenden Effekt haben werden. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen erzählen, wie aus deiner Sicht Niedersachsen so energiepolitisch dasteht aktuell.
Ja, Niedersachsen wirbt ja selber immer damit, wir sind Energieland Nummer 1 und das würde ich auch so unterstreichen. Ich denke, in Niedersachsen ist schon sehr viel passiert. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass es eben noch viel Potenzial nach oben gibt, also dass eben noch sehr viel mehr passieren muss. Ich glaube, wir haben ideale Voraussetzungen, insbesondere für erneuerbare Energien. Mit den LNG-Terminals hat man gesehen, gibt auch gute Voraussetzungen für andere Energiequellen. Aber wir merken ja eigentlich, dass Energie das Thema ist. Wir haben immer schon gesehen, dass Industrie letztlich Energie folgt. Also das Ruhrgebiet ist ja nicht durch Zufall Industriegebiet geworden, sondern weil da die Energie war. Ich glaube, dass sich dieser Transformationsprozess eben auch jetzt vollziehen wird, dass eben da, wo Energie ist und wo viel Energie ist, da wird sich Industrie auch ansiedeln. Und von daher wird es da, glaube ich, einen Wandel in unserer Gesellschaft geben. Und ich glaube, Niedersachsen hat da ganz, ganz große Chancen und die muss es jetzt nutzen. Also ich glaube, wir haben viel gerade insbesondere im Windkraftausbau schon gemacht, aber ich glaube, es sind viele Anlagen, die insbesondere im Norden von Niedersachsen stehen, die eben so Anlagen der frühen Stunde waren, die häufig jetzt nicht in Vorranggebieten stehen, wo wir dann ein Problem haben, ob wir die repowern können oder nicht. Also ich glaube, da ist ganz viel Potenzial, was da noch zu tun wäre.
Also ich finde, Niedersachsen nehme ich ja insgesamt, aber gerade auch energiepolitisch so unaufgeregt immer wahr. Und gerade wenn es um die Windenergie geht. Wir sind ja nun beide in Bonn in Nordrhein-Westfalen ansässig. Wir haben ja auch immer behauptet, NRW ist Energieland Nummer 1. Das offenbar verliert man den Status gerade an die, die halt mehr machen im Bereich erneuerbare Energien. Aber wir hatten also vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen auch einen ähnlichen Podcast. Da gab es ganz heiße Diskussionen über Mindestabstände von Windrädern und Akzeptanzfragen und so weiter. Das hört man eigentlich aus Niedersachsen ja relativ wenig. Eigentlich kann ich mich überhaupt nicht erinnern, da irgendwie größere landesweite Debatten gehört zu haben.
Also
Ist das eine falsche Wahrnehmung? Spielt das jetzt im Wahlkampf überhaupt eine Rolle oder wie würdest du da die Situation beschreiben?
wir hatten in der letzten Legislaturperiode in der Großen Koalition durchaus 2 Themen, die sehr vehement diskutiert worden sind. Und zwar einerseits tatsächlich auch der Mindestabstand 1000 Meter. Also das ist sehr diskutiert worden. Wir sind sehr froh, dass es eben nicht so gekommen ist. Also wir haben uns da auch bemüht, wirklich politisch zu argumentieren, politisch sichtbar zu sein. Und wir sind auch sehr froh, dass wir da mittlerweile den LEE in Niedersachsen haben, der eben der Zusammenschluss aus allen erneuerbaren Sparten ist. Und wir haben eine gute Gesprächsebene mit der Politik und sind da sehr froh und sehr dankbar. Also die 1000 Meter sind diskutiert worden und ein weiteres Thema ist im Rahmen des Windenergieerlasses auch vehement diskutiert worden. Das ist das Thema Wind im Forst, wo es eben auch sehr, sehr unterschiedliche politische Meinungen dazu gab, wo wir jetzt, würde ich sagen, so einen Kompromiss gefunden haben. Wir fangen in Niedersachsen langsam an, den Wald zu öffnen. Wir sind noch nicht da, wo wir das uns als Branche vorstellen. Wir haben dieses böse Wort der sogenannten historischen Waldstandorte, da stellt sich jetzt jeder so ein Hänsel und Gretel Märchenwald drunter vor, so wenn man das Wort hört. Das bedeutet aber einfach nur, das ist ein Standort, wo irgendwann mal Wald war. Das kann jetzt ein Truppenübungsplatz sein. Also das hat nichts damit zu tun unbedingt, wie es heute genutzt wird. Aber auf diesen historischen Waldstandorten ist es eben ausgeschlossen. Ansonsten haben wir da eine Öffnung. Also es hat da schon Diskussionen gegeben. Ja, vielleicht nicht so laut und so vehement. Vielleicht ist das aber auch so ein bisschen niedersächsisch, dass das dann eher nicht so groß und nicht so laut diskutiert wird. Aber es hat also gerade auch um den Mindestabstand um die 1000 Meter hat es schon Diskussionen gegeben und wir sind sehr froh, dass man das hat abwenden können. Aber in einigen Raumordnungsprogrammen ist es durchaus noch so drin. Also einige Planungskörperschaften nehmen das für sich in Anspruch, dass sie sagen, sie weisen nur dort Gebiete aus, also nehmen den 1000 Meter Abstand da als festen Abstand.
Ja, also das finde ich ganz spannend, dass du das erzählst, weil in Nordrhein-Westfalen war die Diskussion ja immens, ne? Also da haben wir ja quasi wochenlang über nichts anderes oder monatelang über nichts anderes diskutiert, energiepolitisch. Würdest du sagen, was so die Richtung der Energiepolitik angeht, die Energiewende insgesamt, erneuerbare Energien, das ist zumindest, ne, da teile ich auch Stefans Einschätzung, da kommt immer relativ viel mit. Gibt es da so eine Art Konsens in der Bevölkerung? Also haben die erneuerbaren Energien den Rückhalt?
Ich glaube, Konsens in der Bevölkerung ist immer schwierig zu sagen. Wir planen ja vorwiegend, nicht nur in Niedersachsen, aber schon vorwiegend in Niedersachsen. Ich glaube, was es ein bisschen einfacher macht, ist, dass wir eben ja wirklich ein Flächenland ist. Wir sind längst nicht so dicht besiedelt wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Also wir haben schon von Haus aus immer größere Abstände. Das Land ist ländlicher geprägt. Also ich glaube schon, dass die Menschen damit so ganz gut umgehen können. Und wir erleben in Projekten wirklich eigentlich selten so eine ganz vehemente Ablehnung. Man hat immer Einzelne, die eben dagegen sind, aber ich glaube, es gibt immer Menschen, die prinzipiell gegen jede Art von Veränderung sind und dann ist eben ein Windrad einfach eine viel zu große Veränderung. Aber insgesamt, in der gesamten Bevölkerung, würde ich schon sagen, gibt es einen relativ breiten Konsens für den Ausbau der erneuerbaren Energien und man hat es jetzt auch im Wahlkampf eigentlich erlebt. Ich habe fast alle politischen Parteien, zumindest alle demokratischen Parteien, haben wir hier bei uns auch in der Firma gehabt. Die haben sich interessiert, haben gefragt, was können wir denn tun, was braucht ihr denn? Auch diejenigen, die vielleicht so auf Bundesebene jetzt nicht am lautesten für die Erneuerbaren rufen oder kämpfen. Also da merkt man schon, es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Parteien, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte, aber man ist sich auf jeden Fall einig, dass man den Ausbau will und man ist sich, glaube ich, auch wirklich sehr einig, dass das die Chance für Niedersachsen ist, in jederlei Hinsicht, eben auch mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass eben Industrie nachziehen könnte.
Nun hat ja Niedersachsen schon einen relativ hohen Anteil bei der Stromversorgung, ne? Also ich habe jetzt versucht herauszufinden, die letzten Daten, was ich gesehen habe, über 80%, also bei, also wirklich sehr hoch teilweise. Windenergieanteil ist sehr, sehr viel höher als jetzt in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg, kann man da sowieso vergleichen, vergessen im Vergleich. Nicht jetzt so wie Schleswig-Holstein, das ja schon die 100% dann teilweise überschreitet. Aber hat schon sehr, sehr, sehr hohen Anteil und sicherlich kein Problem, die 100% zumindest rechnerisch und zu erreichen. Nun ist aber ja interessanterweise Niedersachsen auch ein Land, das eigentlich eines der wenigen deutschen Bundesländer, das auch eigene fossile Vorkommen hat, wo ja Erdgas auch gefördert wird. Auch wiederum gelesen, ich glaube 95% der deutschen Erdgasförderung findet in Niedersachsen statt. Es gibt ja heute auch, aber da gibt es ja nun dann tatsächlich Unterschiede zwischen unterschiedlichen Parteien, welche die fordern, dass man diese Förderung ausweitet, beispielsweise durch Fracking. Spielt es jetzt aktuell im Landtagswahlkampf eine Rolle? Also wie weit Niedersachsen stärker zur fossilen Energieversorgung in Deutschland beitragen kann?
Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle, zum Beispiel Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Das war auf jeden Fall Wahlkampfthema. Das war auch auch ganz stark bei der FDP ein Wahlkampfthema, dass sie eben sagen, wir sind dafür und wir wollen das und wir wollen auch, dass das Lingen eben weiterläuft. Das war sehr deutlich und sehr laut ein Wahlkampfthema. Fracking habe ich insofern sehr deutlich im Wahlkampf wahrgenommen, weil eben Umweltminister Lies gesagt hat, das ist auf gar keinen Fall, also dass er es ganz deutlich ablehnt. Dass da andere Parteien sicherlich weniger ablehnend sind, das würde ich schon so wahrnehmen, aber es war jetzt, also ich habe es nicht so wahrgenommen, dass es jetzt einen offensiven Wahlkampf damit gab, jawohl, wir wollen Fracking und das ist nötig. Ich glaube, also da war eher so so das Rückspiel nach Bayern, so warum Fracking in Niedersachsen könnte doch auch in Bayern machen. Also das war eher so, ich glaube, dass man da einfach auch schon so dieses Bewusstsein hat, dass das mit Sicherheit kein Lieblingsthema der Bevölkerung ist, weil es letztlich ja was ist, was glaube ich, keiner von uns oder auch keiner in der Bevölkerung in den Auswirkungen wirklich einschätzen kann. Es ist, glaube ich, schon was, was den meisten Menschen, was sie eher mit einem unguten Gefühl wahrnehmen und wo sie eher Angst davor haben. Und von daher, also hat sich da jetzt, außer möglicherweise der AfD, das weiß ich aber nicht, hat sich keiner so exponiert dafür hingestellt und gesagt, wir wollen das auf jeden Fall oder wir sehen das als Potenzial.
Ja, also über die AfD, glaube ich, brauchen wir an dieser Stelle gar nicht unbedingt sprechen. Die sehen, glaube ich, im Zweifelsfall alles als Potenzial, was irgendwie Konflikte birgt und dass das Fracking Hochrisikotechnologie ist. Das haben wir im Podcast auch schon beleuchtet. Da bin ich froh, dass das jetzt nicht die große Debatte ist. Ähnlich ist es ja tatsächlich auch mit der Atomkraft und das wird auf jeden Fall, Stefan, glaube ich, auch nochmal ein Podcast sein, den wir getrennt machen müssen. Jetzt auch nach den, naja, sagen wir mal, Entscheidungen, die da getroffen worden sind, spielt das ja jetzt auch durchaus für die Zukunft noch eine Rolle. Es gibt ja noch eine andere Form, über die wir noch sprechen wollen. Das ist das Flüssiggas, ne? LNG-Gas. Da wird immer wieder über LNG-Terminals gesprochen, mit einer, Re also haben wir auch schon besprochen, einer Rekordzeit irgendwie im Baubereich, ne? Also dass wir die wirklich in Rekordzeit bauen und damit ja nicht nur in dieser Krise in Anführungsstrichen eine Diversifizierung des Energiesektors haben, sondern auch darüber hinaus fossile Infrastruktur damit ja dauerhaft erst einmal da ist, ne, und sich auch erst nach einer bestimmten Zeit rechnet und daher perspektivisch auch genutzt wird. Also wir haben, also Stefan hat ja auch mal sehr deutlich gesagt, dass wir eigentlich genug LNG-Terminals in Europa haben, die nutzbar wären, ja, sodass wir keine neue fossile Infrastruktur bauen müssten. Wie würdest du sagen, Bärbel, stehen denn die politischen Kräfte in Niedersachsen dazu? Also wie ist diese LNG-Diskussion und vor allem der Bau der fossilen Infrastruktur geführt worden?
Ja, ich glaube, es wird keinen Politiker geben, der eben eindeutig sagt, das ist jetzt eine rein fossile Infrastruktur, sondern jeder sagt natürlich immer, naja, da können wir ja theoretisch dann auch Wasserstoff mit importieren. Also es würde, glaube ich, nie keiner sagen oder zugeben, jawohl, wir haben da eine fossile Infrastruktur gebaut, sondern es wird immer eben mit der Maßgabe, es könnte ja auch für Wasserstoff sein, argumentiert. Und so zu dieser Baugeschwindigkeit muss ich auch sagen, ich fand es gut zu sehen, Genehmigungsverfahren funktionieren auch, wenn man eben parallel arbeitet. Ich glaube, das ist auch sowas, was wir gut auch für die Erneuerbaren lernen könnten. Allerdings glaube ich, also gerade so dieses Wort LNG-Geschwindigkeit muss man in Naturschutzkreisen oder beim NABU oder so, darf man auf gar keinen Fall erwähnen, weil dann sofort irgendwo eine Ablehnung da ist, weil es natürlich auch, ich es schon auch für bedenklich halte, dass man so ein LNG-Terminal im Wattenmeer unter zumindest Aussetzen oder Aufschieben von ganz viel Umweltverträglichkeitsprüfungen, da denke ich schon so, also das kann es nicht sein. Ich denke, das kann auch nicht die Lösung für uns als Erneuerbare sein. Also wir wollen schnellere Genehmigungsverfahren, aber ich möchte in jedem Fall auch geordnete Genehmigungsverfahren, wo ich auch sicher sein kann, dass der Artenschutz eben vernünftig in einem vernünftigen Maß berücksichtigt worden ist. Aber ich glaube gerade dass eben viele Behörden da zusammengearbeitet haben, dass man parallel gearbeitet hat. Das ist was, was wir durchaus für die Erneuerbaren lernen könnten und lernen müssten oder was die Genehmigungsbehörden lernen müssen könnten.
Ja, zwischen denen, wie viele Monate hat es gedauert? Nicht mal 3 Monate. Und was wir in Deutschland haben, wir haben ja mal so einen internationalen Vergleich gemacht. Deutschland liegt da ziemlich schlecht mit 6, 7 Jahren für einen Windpark. Da liegt ja schon noch eine ganz schöne Bandbreite, ne? Also wenn man das von den 6, 7 Jahren irgendwie auf 1, 2 runterbringen würde, dann glaube ich, könnte man da vernünftig alle Naturschutz- und sonstigen Belange prüfen und hätte ein vernünftiges Verfahren und wäre immer noch in einem
Ja, Ich glaube, bei diesen 7, 8 Jahren, also ich habe mich da gerade gestern eine sehr intensive Diskussion mit einer Behörde dazu gehabt, weil ich eben diese 7, 8 Jahre auch in einem Zeitungsartikel genannt habe. Und natürlich darf man darf nicht den Eindruck erwecken, wir brauchen 7 Jahre für die Genehmigung. Das Genehmigungsverfahren dauert ja häufig. Also wenn die Unterlagen vollständig sind, die Frage ist immer, wird Vollständigkeit erklärt? Dann dauern die Genehmigungsverfahren ja keine 6 oder 7 Jahre, sondern schon deutlich kürzer. Aber es ist natürlich der Vorlauf und was ich alles untersuchen muss. Und ich glaube, ganz viel Zeit könnten wir einsparen, wenn wir eben mit Antragskonferenzen arbeiten würden, wenn wir vorher festlegen würden, was brauche ich eigentlich für Unterlagen und wenn ich dann parallel arbeiten würde. Ich glaube, da können wir, also ich glaube schon, dass man eben auch wirklich in 1 oder 2 Jahren dann ein geordnetes Verfahren haben kann und hat dann wirklich auch alles abgeprüft und hat alles untersucht. Also davon bin ich eigentlich auch überzeugt.
Okay, ich würde jetzt einmal ganz konkret nachfragen, was müsste passieren, damit wir das hinkriegen? Weil, also, ne, wir sprechen ja immer von relativ kurzen Zeiten, ne? Also wir wollen irgendwie Klimaneutralität, je nachdem, wen man fragt, zwischen 2035 und 2045. Das bedeutet einen enormen Ausbau der Windenergie. Das, wenn wir jetzt von 7, 8 Jahren sprechen, meinetwegen, oder auch von 6 oder auch von 5, dann haben wir quasi 2 bis 3 Durchgänge bis zu diesem Termin, ne? So, also das kann man so nicht unbedingt, ne? Aber das muss ja eine eklatante Schnelligkeit geben, die wir da irgendwie aufbauen. Was muss passieren?
Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall erstmal auf der raumordnerischen Ebene anfangen. Ich habe mich sehr darüber geärgert, dass die Bundesregierung dieses Zwischenziel für 2027 da noch eingebaut hat. Also ich meine, alle Planungsbehörden müssten jetzt anfangen, sich auf das 2% Flächenziel zu konzentrieren, zu gucken, was kann ich jetzt an Flächen ausweisen, damit die Flächen schnell ausgewiesen werden. Also auch wenn in Niedersachsen viele Anlagen schon stehen, trotzdem haben wir nur ungefähr 1% ausgewiesene Vorrangfläche für Windkraft in Niedersachsen. Also da fehlt oder sogar noch weniger als 1%, da fehlt durchaus noch eine ganze Menge, weil eben, wie ich schon gesagt habe, ganz viele Anlagen gerade im Emsland und so nicht in Vorranggebieten stehen, also nicht Stand heute nicht zu repowern wären. Also da brauchen wir brauchen neue Flächen, wir brauchen eine Flächenkulisse, die dann wirklich 2% umspannt. Und wir brauchen, also was glaube ich wirklich einen schnellen Fortschritt bringen könnte, wäre eine deutliche Vereinfachung im Repowering. Dass ich eben sage, da, wo heute eine Windkraftanlage steht, da muss auch später eine stehen können. Das stand ja auch sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung so drin. Ist jetzt durch die Ereignisse, glaube ich, irgendwie sehr aus dem Fokus gerutscht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir in diesem Bereich Repowering bisher wenig Konkretes erreicht und wenig anwendbare Vorschriften oder Gesetze bekommen. Also ich glaube, das wäre ein Schritt. Wir merken, dass zum Beispiel bei der Servicestelle Wind in Hannover, die im Umweltministerium angegliedert ist, die eigentlich so für Konfliktfragen, für Beratung, für die Kommunen da sein soll, für die Landkreise da sein soll, die müsste deutlich personell aufgestockt werden, damit da Wissen gebündelt werden kann, damit nicht jeder Landkreis jedes Problem neu von selber lösen muss, jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Also wir bräuchten einfach deutlich bessere Strukturen in den Genehmigungsprozessen, damit auch so die Unterschiedlichkeit zwischen den einzelnen Landkreisen. Wir erleben halt einfach, dass es noch eine ungeheure Subjektivität bei der Genehmigung gibt, dass eben jede Genehmigungsbehörde einen sehr großen Spielraum hat, was sie wie abwägt, wie viele Unterlagen sie braucht und so weiter. Also da würden wir uns eine deutliche Standardisierung und Digitalisierung wünschen.
Also es geht auch im Landtagswahlkampf im Zweifelsfall um die administrativen Fragen, um die Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Das merkt man ja jedes Mal wieder ganz stark. Und Stefan, jetzt aktuell wollen wir ja auch über was sprechen, was vor allem die Menschen betrifft, ne, die Energiepreise.
Ja, das ist ja was, glaube ich, was die Leute im Moment, also wenn man so auf der Straße oder so, ne, dann werden die Leute sich relativ wenig über administrative Strukturen Gedanken machen. Aber ziemlich viele machen sich jetzt im Moment tatsächlich Sorgen, ne? Über wie sie die Energiepreise noch stemmen können. Jetzt haben wir gehört von den 200 Milliarden, die in den Gaspreis gehen sollen, wo wir aber noch nicht genau wissen, wie das dann passiert. Strompreis, ja, ist auch noch nicht so ganz klar, soll auch was passieren, aber was genau und wie? Europäische Kommission hat ja kürzlich beschlossen, es soll Deckel geben für Strompreise, wobei auch noch nicht ganz klar ist, wie das umgesetzt werden soll. Wir hatten ja beim letzten Mal auch dazu mit Johannes Lackmann gesprochen, beim vorletzten Podcast, der da konkrete Vorschläge auch gemacht hat. Ich weiß, dass du dich selbst auch geäußert hast kürzlich gegenüber dem NDR, was aus deiner Sicht beitragen könnte. Hast du konkrete Vorstellungen auch dazu oder beziehungsweise was könnte dann von einem Land wie Niedersachsen ausgehen dazu, dass zumindest im Stromsektor die Preise nicht weiter nach oben gehen?
Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil ich das natürlich aus Verbrauchersicht und auch insbesondere aus Industriesicht sehe. Wir haben exorbitant hohe Strompreise. Das wird so weiter nicht funktionieren. Andererseits sehe ich, wenn ich jetzt in den Strompreis direkt eingreife, wie es ja auch durchaus Ideen gab oder gibt, es gab ja auch die Idee, Gaskraftwerke komplett aus der Merit Order rauszunehmen. Wenn ich da eingreife, ich glaube, der Strommarkt ist einfach so komplex, wann immer ich an einer Schraube drehe, passiert an einer anderen Stelle irgendwas, was ich nicht erwartet habe. Und ich werde nie das schaffen, das wirklich direkt gerecht zu machen. Ich habe immer wieder Terminmärkte, ich habe PPAs, ich habe so viele verschiedene Vermarktungsformen von Strom. Ich glaube, das ist einfach sehr schwierig, da einzugreifen. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, den Unternehmen und auch den Menschen auf jeden Fall zu helfen. Aber ich weiß nicht, ob ich einen Strompreis künstlich senken sollte. Der ist ja im Moment nicht durch Zufall so hoch. Er ist natürlich hoch, weil Energie im Moment knapp ist. Natürlich ist auch ein ganz Teil Spekulation dabei, gar keine Frage. Aber letztlich ist er, der Preis für Energie ist einfach hoch, weil Energie knapp ist und deswegen muss Energie eingespart werden. Wenn ich jetzt den Strompreis oder den Energiepreis extrem senken würde, würden sicherlich Bemühungen zur Einsparung dann eben nicht mehr stattfinden. Ich würde keine Energie sparen. Das ist ja auch das, was in Spanien passiert ist. Man hat den Gaspreis gedeckelt, plötzlich ist dann Gas natürlich auch exportiert worden. Also man muss ja auch immer sehen, wir leben da ja auch nie in einem luftleeren Raum, sondern müssen es mindestens europäisch denken. Außerdem muss man natürlich auch sagen, natürlich hat man jetzt auch viele Vorwürfe gehört, dass gerade die Erneuerbaren und aber auch natürlich ganz genauso die Atom- und die Kohleenergie von den hohen Preisen sehr profitieren. Natürlich ist das so. Gleichzeitig muss man aber auch sehen, dass die Investitionskosten in neue Erneuerbare eben gewaltig gestiegen sind. Die Anlagenpreise sind gestiegen, die Zinskosten sind unglaublich gestiegen. Und wenn ich jetzt von dem, was die Betreiber jetzt verdienen, wenn ich davon zu viel wegnehme, hemme ich natürlich auch Investitionen in zukünftige Erneuerbare. Und das darf ich auf, also ich darf auf keinen Fall die Investitionen in Erneuerbare abschneiden. Von daher hatten wir uns mal so vorgestellt, es könnte unter Umständen eine Abgabe geben, also nicht ein Eingriff in den Strompreis, sondern eine Abgabe, die man aber dann praktisch so als Art Ansprachrücklage für Investitionen in Erneuerbare behalten könnte. Ich glaube, das wäre ein sehr sinnvolles Modell, wo ich eben nicht direkt in den Strompreis, in den Strommarkt eingreife, wo ich das Marktgeschehen nicht störe, wo ich aber Geld zur Verfügung habe, mit dem ich dann Industrie und Verbraucher stützen kann und wo ich aber auch die Möglichkeit denen lasse, die in Erneuerbare investieren wollen, dass ich sage, ihr könnt das Kapital nutzen, um es eben in neue Erneuerbare zu investieren. Weil wir erleben durchaus, dass Projekte jetzt zurückgezogen werden, dass Projekte nicht in die Ausschreibung gehen, weil eben die Kosten für die Anlagen und für die Zinskosten deutlich gestiegen sind und die Bank eben immer noch nur auf EEG-Preis finanziert. Also das muss man ja auch sagen. Es verlässt sich ja keiner darauf, dass die Preise so bleiben, wie sie im Moment sind.
Vielleicht sprechen wir einmal ganz konkret darüber. Du hast es ja gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, auch Stefan. Der Johannes Lackmann, den wir bei uns im Podcast hatten, hat ja von so etwas gesprochen wie einer umgekehrten EEG-Umlage. Also, dass man quasi sagt, man deckelt die Renditen pro Kilowattstunde und schreibt es auf die Stromrechnung mit drauf, ne? Also, dass man quasi so eine Art ne negativen Effekt, wenn es um die Summe geht, für die Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch entstehen lässt. Was hältst du von diesem Vorschlag prinzipiell?
Also erstmal stört mich daran, dass wenn ich sage umgekehrte EEG-Umlage, dann sind nämlich wieder also es ist ja sowieso so, dass in der öffentlichen Diskussion sind im Moment ja fast ausschließlich die Erneuerbaren. Dass das eben andere Erzeugungsarten, alle anderen Erzeugungsarten außer Gas genauso davon profitieren, das wird häufig ausgeblendet. Von daher dieser Begriff der umgekehrten EEG-Umlage würde dann ja bedeuten, das gilt nur für die Erneuerbaren. Und das fände ich. Also das fände ich einfach grundweg falsch, dass wenn ich so einen Eingriff mache, dann muss das auch für alle gelten, die davon profitieren und eben nicht nur für die Erneuerbaren. Und wenn ich das machen würde, würde ich ja wirklich ganz direkt den Strompreis senken. Und ich glaube, das ist immer auch eine Frage, wie viel ich das mache. Aber natürlich ist es so, plötzlich, wir merken plötzlich, dass Industrie anfängt, darüber nachzudenken. Ich habe neulich mit einem Betreiber einer großen Mühle gesprochen, der direkt von uns Strom einkaufen wollte und wo ich gefragt habe, naja, wie ist das denn? Könnten Sie Produktion mehr in den Winter verlegen statt in den Sommer, weil eben im Winter mehr Wind da ist, da ist der Strom günstiger. Könnten Sie das? Sagte, nee, das kann ich eigentlich nicht. Wir produzieren eigentlich das ganze Jahr, aber ich könnte mehr am Wochenende produzieren, wo der Strom vielleicht günstiger ist. Also all diese Ideen, die Industrie jetzt ja hat, wo sie plötzlich Erzeugung und Verbrauch synchronisiert. All diese Ideen würden ja wieder im Keim erstickt, wenn ich jetzt einfach so abschneide und sage, ich greife ein und lasse alles beim Alten. Ich glaube, wir müssen eben einfach verstehen, dass unser jetziges System nicht dafür geeignet ist, Erneuerbare wirklich zu integrieren. Der BEE hat dazu ja auch eine Studie gemacht, die Studie zum Strommarktdesign, wo sie auf über 300 Seiten sehr genau mit den Fraunhofer-Instituten zusammen untersucht haben, was würde eigentlich was bewirken. Und sie haben gezeigt, jawohl, wir könnten sogar auch 100% erneuerbar sein. Aber wir brauchen dafür eben Speicher, wir brauchen Sektorenkopplung und wir brauchen wirklich auch ein System, was bewirkt, dass Verbrauch und Erzeugung sich synchronisieren, dass eben Strom dann vehement verbraucht wird, wenn er eben günstig ist. Und bis heute hat ja der Verbraucher, insbesondere der Haushaltskunde, hat ja überhaupt gar keine Chance, sich irgendwie an Erzeugung anzupassen, es sei denn, er hat seine eigene Photovoltaikanlage. Er hat keine Chance, sein E-Auto dann zu laden, wenn vielleicht es nachts sehr windig ist. Er hat keine Chance. Und ich glaube, wenn wir gerade in Deutschland dann ein System etablieren würden, ein erneuerbares Strommarktdesign, was eben das ermöglicht, dann würden wir wirklich einen Schritt weiterkommen. Also ich glaube, nur so einen, wir bleiben in dem alten System und drehen halt jetzt die EEG-Umlage einmal um und dann ist Strom wieder billig und es ist alles wieder gut. Das löst ja unser Problem nicht. Unser Spannend. Problem ist ja, dass wir zu wenig Erneuerbare haben. Das ist also unser Problem und wir müssen alles tun, was...
Ich finde es übrigens gar nicht so schlimm, wenn nur die Erneuerbaren, wenn man sieht auf der Stromrechnung, weil es wird ja immer noch behauptet, obwohl die alle Fakten dagegen sprechen, dass die Erneuerbaren teuer sind. Ne? Das ist ja immer noch, dass selbst bis seriöse Parteien verbreiten das. Wenn auf der Stromrechnung aber künftig draufstehen würde, hier 18 runter wegen Erneuerbaren, das wäre doch das beste Argument. Aber auf jeden Fall, ich finde...
Das ist richtig, ja. Aber ich finde, wir müssen einfach erkennen, die Erneuerbaren sind eigentlich die Lösung und wir müssen alles tun, was den Ausbau der Erneuerbaren vorantreibt. Und alles andere sind nur Zwischenlösungen, ist irgendwie Flickwerk.
Es ist auch klar, dass man sich da auch, glaube ich, auf Seiten der Branche nicht ausruhen darf sozusagen jetzt, weil mit einem nahezu 100% Erneuerbaren, mit Grenzkosten, die gegen Null gehen, hätten wir irgendwann Strombörsenpreise, die möglicherweise auch gegen Null gehen und dann rechnet sich überhaupt keine Investition mehr. Das heißt, das ist ein längerfristiges Problem, das überhaupt noch nicht angegangen ist. Das ist auch klar, dass das im Moment man nicht sozusagen, also das Thema mal überhaupt nicht aus dem Blick verlieren darf. Ich finde es interessant, dass du jetzt auch gesprochen hast von den direkten Möglichkeiten von Stromlieferverträgen, weil das ist sicherlich auch was die Akzeptanz vor Ort sicherlich am besten stärkt, ne? Wenn die Leute vor Ort den billigen Strom haben aus dem Windrad, wo sie das auf das sie gucken oder auch die Unternehmen. Würde jetzt gerne nochmal zum, weil wir kommen jetzt langsam auch zum Abschluss, die Zeit rennt wie gewöhnlich, dich doch nochmal fragen, was du denn dir erwartest von der künftigen Landesregierung? Was muss die denn jetzt als nächstes tun, wenn sie denn gewählt ist, damit Niedersachsen möglichst schnell auf 100% Strom aus erneuerbaren Energien und dann möglichst über alle Sektoren kommt?
Ich glaube, das Erste ist auf jeden Fall, dass sie das Flächenziel von 2%, was ja das Bundesziel ist, das muss sie ins Land übernehmen. Sie muss überlegen, wie will ich das regionalisieren? Mache ich das vom Land aus oder verteile ich es auf die Landkreise? Verteile ich es gleich auf alle Landkreise? Schaffe ich Möglichkeiten zu kompensieren, wenn in einem Landkreis zu viel ist, im anderen zu wenig? Also da, ich muss wirklich, die Flächen müssen ausgewiesen werden. Das denke ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich denke, es ist auch ganz wichtig, eben zu gucken, wie können die Gesetzesänderungen, die auf Bundesebene erlassen worden sind, also es ist ja ganz viel passiert auf Bundesebene, was im Land aber noch null angekommen ist. Zum Beispiel die BenatschG-Änderung, wo wir eben nur noch im anderen Umfang artenschutzfachliche Untersuchungen machen müssen. Die wird im Land überhaupt noch nicht umgesetzt, weil eben keiner weiß, wie, weil es keine Verordnung dazu gibt. Also da muss ganz viel von dem, was jetzt auf Bundesebene entschlossen worden ist, genauso die Aufhebung des Biogasdeckels, die ist zwar theoretisch auf Bundesebene beschlossen, praktisch scheitert sie aber an der Lagerung von Gärresten in Niedersachsen, weil ich die nicht im Güllebehälter lagern darf. Also so ein ganz praktisches Problem. Ich glaube, die Landesregierung muss eben erstens Flächen ausweisen und zweitens gucken, dass all das, was es an gesetzlichen Vorgaben aus dem Bund gibt, egal ob es gibt dann häufig so den Einwand, ja, das ist doch so gar nicht umsetzbar. Gut, da muss man es klar benennen, warum ist es nicht umsetzbar, was ist daran nicht umsetzbar. Aber sie müssen einfach anfangen, die Gesetze wirklich auch auf Landesebene und dann auch bis auf kommunale Ebene wirklich umzusetzen, damit das, was im Bund beschlossen worden ist, eben wirklich auch auf die Straße kommt. Also ich habe immer so das Gefühl, so wir leben da so ein bisschen in einer Blase. Wir sollen nächstes Jahr laut Zielen 12 Gigawatt Wind an Land ausbauen, aber praktisch passiert halt einfach nichts. Und ich brauche die Genehmigungen, ich muss eben gucken, welche Kommunen sind eventuell personell zu schlecht ausgestattet. Das ist ja immer wieder das Klagen, dass viele Kommunen sagen, wir sind komplett überlastet, wir können nicht schneller arbeiten, weil wir kein Personal haben. Man muss wirklich gucken, wo muss ich da mit Personal nachsteuern, wo muss ich über eine Servicestelle Wind an Land, wo kann ich den Behörden, den Genehmigungsbehörden helfen? Also da muss ich, glaube ich, muss ganz viel klein-klein machen. So. Ja. Der Bund hat das Große vorgegeben, aber das Land muss jetzt gucken, dass die Energie wirklich auf die Straße kommt. Oder
also es geht ums Detail. Es geht nicht mehr um die großen, um die großen Konzepte, sondern es geht darum, die jetzt umzusetzen und quasi zu schauen, wie kriegen wir denn administrativ vom Konzept, von der Idee, von den Zielen dann tatsächlich auch Energie, wie du gerade sagtest, auf die Straße. Vielleicht kannst du uns, weil wir schon fast am Ende unseres Podcasts sind, nur in einer ganz kurzen Antwort nochmal erzählen, wie du die Rolle des Atomkraftwerkes Emsland einschätzt bei der ganzen Frage.
Also ich glaube, wir brauchen das nicht. Also es gibt da durchaus ja Ansichten, wir brauchen das. Ich glaube, dass überhaupt dieses Ganze weiterlaufen lassen von den Atomkraftwerken, dass es sehr kritisch zu betrachten ist, weil so ein Atomkraftwerk natürlich dann auch an windstarken Tagen, gerade im Winter, wird es, gerade im Emsland, wird es erneuerbare Energien aus dem Netz drängen. Die müssen dann über Redispatch bezahlt werden. Also ich bezahle dann den Strom doppelt. Ich stabilisiere damit das Netz nicht. Also ich glaube, dass das Weiterlaufen der Atomkraftwerke möglicherweise in einem Blackout-Fall, so wie Habeck es auch am Anfang gesagt hat, so wenn irgendwie alles zusammenbricht, dass wir das dann als Kaltreserve haben, das fände ich sinnvoll. Aber ansonsten sehe ich das einfach sehr kritisch, weil es eben letztlich das Problem fortschreibt, was wir immer schon haben. Erneuerbare werden rausgedrängt. Letztlich wird der Strompreis dadurch eher teurer, als dass er günstiger wird. Und ich schaffe keine Flexibilität. Ein Atomkraftwerk ist eben einfach ein absolut starres fossiles Kraftwerk.
Ja. Das war, glaube ich, nochmal gut zu sagen, ne, Stefan?
Das klingt, denke ich, es deckt sich aber auch offenbar mit, in dem Fall jetzt fast der Mehrheitsmeinung. Ich würde jetzt gerne nochmal auch eine kurze Frage dir zum Abschluss stellen, liebe Bärbel. Ich gehe mal davon aus, dass eine neue Landesregierung sich ein Ziel setzt für eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energien, zumindest im Stromsektor. Was denkst du, ist machbar in Niedersachsen? Ihr seid ja schon recht weit, 2025? Oder wenn sie sich ein bisschen mehr Zeit nehmen?
Also ich glaube nicht, dass ich irgendwer trauen würde, das bis 2025 anzuschreiben. Aber dass es machbar wäre, glaube ich auf jeden Fall. Aber ich denke, dass sie eher dann auf 2030, 2032 eben oder 2030 orientieren werden, weil es eben so zu den anderen Zielen auch passt. Aber wenn man wirklich ehrgeizig wäre, bin ich der Überzeugung, es könnte auch deutlich schneller gehen. Aber dann müsste man wirklich auch fürs Repowering was tun. Man müsste auch die Photovoltaik auf Dachflächen deutlich vehementer umsetzen. Da haben wir ja auch sehr große Ziele in Niedersachsen. Aber da müsste, glaube ich, einfach auch noch mehr passieren. Aber ich glaube, es wäre durchaus auch früher möglich, also 2025, 2027.
Und das heißt ja auch schon mal was, wenn du das sagst aus deiner Erfahrung. Und das heißt vor allem, dass Niedersachsen, das Land, damit auch so eine Art natürlich Pilotprojekt oder zumindest Vorreiterrolle einnehmen kann. Und genau das ist ja das, was wir immer wieder in diesem Podcast auch merken. Wir brauchen auch Vorreiterinnen und Vorreiter, die zeigen, wie es geht, ja, die den Maßstab setzen um dann andere auch zum Nachziehen zu bewegen. Das ist ja gerade, ne, wenn wir nach in den Süden Deutschlands schauen, jetzt gerade auch ein zentraler Punkt. Ja, tatsächlich, ne? Und ich glaube, dass da die Verantwortung oder die Chance, nennen wir es lieber eine Chance, dass die Chance in Niedersachsen relativ hoch ist, da auch was zur bundesweiten Debatte beizutragen. Liebe Bärbel, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit für uns heute genommen hast. Ich fand es sehr spannend, mit dir mal über die Wahl zu sprechen. Jetzt bin ich gespannt, Stefan, was wir nach Sonntag sagen und wie diese Wahl tatsächlich ausgeht. Ich bin ein bisschen am Zittern, aber schauen wir mal, was.
Ja, ich denke, es scheint ja ein paar Unterschiede zu geben, aber es scheint ja auch so zu sein, dass in Niedersachsen die Richtung insgesamt durchaus klar ist. Und wir hoffen natürlich vor allem, dass die demokratischen Kräfte dann gestärkt werden. Und es gibt ja im Moment Umfragen, die ein bisschen was anderes andeuten. Das wird sich hoffentlich nicht zeigen. Aber wir hoffen, wir werden ab nächster Woche dann eine Landesregierung haben. Das wünschen wir dir, das wünschen wir euch in Niedersachsen, die sich dann vielleicht sogar die 2025 oder 27 dann vornimmt. Ja, von mir aus nochmal auch ganz herzlichen Dank für deine Zeit. War ein sehr spannendes Gespräch und wir verabschieden uns wieder, nicht ohne, lieber Luca.
Den nächsten Gast für in 2 Wochen in den nächsten Tagen bekannt zu geben. Darauf freuen wir uns sehr und wünschen euch jetzt noch eine schöne Zeit. Bis dahin, zittert nicht zu viel am Sonntag. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Vielen Dank.